Darf Jesus anders sein? Gerade eben haben wir schon viel über die Person Jesu Christi gesungen, wer er ist, was er alles getan hat. Und dennoch wollen wir uns heute am Palmsonntag mit der Frage beschäftigen, darf Jesus anders sein? Und vielleicht denken jetzt manche, oh, was ist das denn für eine komische Frage? Was hat die denn mit Palmsonntag zu tun? Ich dachte, Palmsonntag ist der Einzug in Jerusalem, wo die Menschen Jesus bejubelt haben mit den Palmen. Was hat diese Frage mit Palmsonntag zu tun? Oder vielleicht denken auch manche, das ist gar keine ernst gemeinte Frage. Ist doch ironisch. Ist doch klar. Darf Jesus anders sein? Natürlich. Ich bin doch nur ein Mensch. Jesus ist Gott. Jesus ist der Herr. Ich bestimme doch nicht, wie Jesus zu sein hat und wer er sein darf. Aber ist das wirklich so? Darf Jesus anders sein, als ich ihn mir vorstelle? Darf Jesus anders sein, als du ihn dir vorstellst? Und um die Frage zu beantworten, was es damit auf sich hat, möchte ich mit euch gemeinsam in den klassischen Palmsonntag-Text einsteigen. Und den lese ich vor aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 10. Da heißt es, als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie es Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf dem Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus steht hier vor der letzten Phase seines Wirkens. Mit Palmsonntag beginnt ja die Karwoche, die Leidenszeit. Und Jesus weiß das, dass jetzt die letzte Station in seines Wirkens auf der Erde vor ihm steht. Aber vorher steht noch der Einzug in Jerusalem an und den bereitet Jesus jetzt hier vor. Er sagt seinen Jüngern, geht und besorgt mir ein Fohlen und ein Esel. Das ist hier in der Nähe vom Ortseingang und schickt seine zwei Jünger los. Und Jesus gibt ihnen die Anweisung und sagt, wenn der Besitzer etwas sagt, dann antwortet und sagt, der Herr braucht sie und dann heißt es, er wird sie auch wieder zurückgeben, wenn der Auftrag erfüllt ist. Das ist schon sehr interessant. Warum? Weil juristisch gesehen Jesus sich hier für den Einzug in Jerusalem als König ein Esel ausleiht. Er leiht ihn sich aus, einen Esel, um als König in Jerusalem einzuziehen. Und dieser Esel hat hier mehrere Bedeutungen. Zum einen war ein Esel ja das normale Reit- und Lastentier. Nichts Besonderes. Das, was jeder hat. Reiche, königliche Menschen und auch Militärpersonal sind auf Pferden geritten. Das heißt zum einen, Jesus kommt sehr demütig. Und auf dem Esel bedeutet auch, ich bin kein Kriegsmann, ich komme als Friedenskönig. Außerdem wird der Esel auch im Alten Testament ganz oft mit Propheten in Verbindung gebracht. Zum Beispiel ist eine Anspielung auf Mose, ist eine Anspielung auf die ersten Könige Israels, weil der erste König Israels wurde gesalbt und seine Geschichte beginnt damit, dass der Esel von Sauls Vater weggelaufen ist. Und das ist schon eine Anspielung, dass Jesus sich hier einreiht. Und zu den Jugendlichen sage ich immer, Jesus kommt als König auf einem Esel angeritten. Das ist so, wie wenn wir sagen, der Olaf Scholz, der Präsident, kommt zu seiner Einführungsfeier mit dem VW Polo angefahren, den der noch von seinem Nachbarn sich ausgeliehen hat, der ihm nicht mal selbst gehört. So wäre das. Jesus Christus, von ihm wird im Kolosser 1 gesagt, alle Dinge sind durch ihn geschaffen und für ihn geschaffen. Er ist der Schöpfer des Universums, ihm gehört die Welt. Er hatte nichts, was ihm gehört hat, was er nicht bekommen hat oder sich ausgeliehen hat. Den Esel musste der sich ausleihen für seinen Ritt nach Jerusalem. Das ist ein bisschen anders, wie wir oft fokussiert sind, nicht gerade so materialistisch fokussiert. Auch wir als Christen denken immer noch mehr, noch komfortabler, noch luxuriöser, noch mehr Besitz, noch mehr absichern, noch mehr anhäufen. Und Christus sagt, Vögel haben ihre Nester, die Füchse haben ihren Baum, der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Platz, wo er schlafen kann. Und auch hier präsentiert er sich sehr, sehr demütig als König. Jesus kommt angeritten auf dem Esel, sehr, sehr demütig. Und jetzt beginnen die Leute, ihm nachzulaufen, ihn zu bejubeln. Ja, manche legen die Kleider auf den Boden als Zeichen der Ehrerbietung oder der Treue. Andere wedeln mit Palmen. Das habe ich gerade eben hier schon mal beim Mikrofoncheck gefragt. Ja, warum wedeln die Leute mit Palmen? Und da kam hier die Antwort, ja, es war heiß. Die haben Jesus ein bisschen Luft zugewedelt. Aber das ist wahrscheinlich ein schöner Nebeneffekt gewesen. Aber dass die Menschen mit den Palmen gewedelt haben, das ist eine Anspielung aufs Laubhüttenfest. Da hat Gott dem Volk die Anweisung gegeben, ihr sollt 7 Tage lang feiern, fröhlich sein. Und das Volk sollte 7 Tage in so Laubhütten wohnen, als Erinnerung an die Gefangenschaft und den Auszug aus Ägypten, als das Volk in der Wüste immer in diesen Laubhütten gewohnt hat. Und damit wird ausgedrückt, die Leute haben sich gefreut. Damit wurde Sieg und Freude ausgedrückt. Das haben die Menschen hier gemacht. Und sie haben gerufen, gepriesen sei der Sohn Davids. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Und das sind alles Ausdrücke aus den sogenannten Hallelpsalmen, die die Menschen kannten, die auswendig gelernt haben. Denn sie hatten die Prophezeiung von Gott, der König, der kommt auf einem Esel geritten. Und Gott hat dem Volk schon lange versprochen, auch schon im 5. Buch Mose, ich werde euch einen Propheten auferwecken, der größer ist als Mose, und auf den sollt ihr hören. Und das Volk, das hat damals ständig Ausschau gehalten nach einem Messias, nach einem Retter. Denn das Volk war unterdrückt von den Römern, wurde ausgebeutet, ausgenommen. Und es gab viele Messiasse, es gab viele Jesusse, die sich da aufgetan haben und haben gesagt, ich bin's. Weil die Leute ständig gesucht haben, wann kommt der versprochene Erlöser, der uns befreit von den Römern. Der König, der Nachfolger Davids. Und die Menschen rufen das hier ihm zu und das bedeutet, sie bekennen sich zu Jesus, preist und lobt Jesus als den Messias, den Gott gesandt hat. Ja, der wirklich im Namen Gottes gehandelt hat und weiter handeln wird. Und das hier scheint ein sehr, sehr schöner, triumphaler Einzug Jesu zu sein. Und dennoch werden hier zwei Spannungen deutlich, denn es heißt auch in dem Text, in Jerusalem, in der Stadt, haben Menschen gefragt, wer ist das? Wer ist denn das, der hier auf dem Esel kommt? Vor Jerusalem, vor der Stadt, da haben die Leute Jesus bejubelt, mit Palmen gewedelt, die Kleider ausgebreitet. Und dann hat man so das Gefühl, man kommt in die Stadt rein und da fragen die Leute, ja, wer ist denn das? Das heißt, schon eine Skepsis, ist das wirklich der Messias? Ist das wirklich der Retter? Also schon auch eine kritische Menge, die da im Volk ist. Das ist die erste Spannung. Die zweite Spannung ist, dass die Menschen, die Jesus als Messias gefeiert haben und erwartet haben, ganz andere Erwartungen an ihn hatte und ein ganz anderer Messias war, als sie gedacht haben. Sie haben sich einen Messias gewünscht, der den Thron besteigt und nicht einen, der ans Kreuz geht. Das war ihre Hoffnung, dass sie von der Unterdrückung befreit wurden. Ihr Wunsch war es, den Messias zu haben, der sie endlich aus dieser Situation befreit. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, darf Jesus anders sein? Da hat das Volk der Juden eine ganz klare Antwort gegeben. Darf Jesus anders sein? Darf der Messias anders sein, als wir ihn uns vorgestellt haben? Und die Antwort finden wir in Matthäus 27, in den Versen 17 bis 27. Da ist Jesus schon angeklagt vor dem Statthalter Pilatus. Und da heißt es, Pilatus fragte deshalb das Volk, das sich versammelt hatte, wen soll ich euch freigeben? Barabbas, der ein schwerer Verbrecher war, oder den Jesus, von dem man sagt, er sei der Messias? Denn er wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten, lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Inzwischen hatten die führenden Priester und die Ältesten das Volk überredet, die Freilassung des Barabbas und die Hinrichtung Jesu zu fordern. Als darum der Gouverneur noch einmal fragte, wen von den beiden soll ich euch freigeben, antwortete die Menge, Barabbas. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch sie schrien nur noch lauter, ans Kreuz mit ihm. Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Daraufhin gab Pilatus ihnen Barabbas frei, Jesus hingegen ließ er auspeitschen und übergab ihn den Soldaten zur Kreuzigung. Auf die Frage, darf Jesus anders sein, darf der Messias anders sein, als wir uns den vorgestellt haben, da sagt das Volk, nein, darf er nicht. Und Jesus, den sie vorher gefeiert haben, als ihren König, als ihren Messias, in den sie ihre Hoffnungen hineingelegt haben, zu dem sagen sie jetzt, kreuzige ihn. Wir wollen lieber diesen Schwerverbrecher Barabbas frei haben, als einen Jesus, als einen Messias, der nicht unsere Wünsche und Erwartungen erfüllt. Und wie vehement lehnen die hier Christus ab? Wichtig zu verstehen ist, es ist nicht die gleiche Menge oder die gleiche Volksmasse wie beim Einzug in Jerusalem, aber die Führenden des Volkes, die Pharisäer und Schriftgelehrten, haben es geschafft, das Volk umzustimmen und zu sagen, weg mit dem, weg mit dem. Wenn der nicht der ist, der so macht, wie wir das wollen, wollen wir den nicht haben. Welche Antwort gibst du, wenn Jesus dich fragt, darf ich anders sein, als du dir das vorstellst, als du dir das wünschst? Was ist, wenn ich nicht der Jesus bin, der dir alle deine Wünsche erfüllt und alle deine Sehnsüchte? Was ist dann? Wie reagieren wir dann? Ich glaube, die wenigsten haben so diesen krassen Umschwung von größter Fan bis ans Kreuz. Aber wir reagieren auch anders, wenn wir enttäuscht sind von Christus. Wir distanzieren uns. Wir suchen nicht mehr seine Nähe. Wir leben nicht eine intensive Beziehung zu ihm. Wir machen die Tore unseres Herzens ein bisschen zu. Sagen, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt. Unsere Begeisterung lässt nach und sagen, ja, das habe ich mir schon anders vorgestellt. Und diejenigen, die von euch, die jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal, Ü25 sind, als ihr 16, 17, 18 wart, wie habt ihr euch euer Leben vorgestellt? Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr 18 wart, was hattet ihr für Wünsche, für Träume, was wolltet ihr in eurem Leben erreichen? Wie habt ihr es euch vorgestellt? Und ich persönlich habe mir meine Zukunft immer total glorreich vorgestellt. Also alles wird gut, alles wird super. Kann ja gar nicht anders sein, wenn man älter wird. Man bekommt einen Job, man bekommt eine Frau, in die man sich verliebt hat. Tolle Kinder, einen tollen Job. Man kann die Welt bereisen, schöne Dinge erleben. Also dass mein Leben irgendwie negativ wird. Da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht, dass sowas kommen könnte wie Corona, dass sowas kommen könnte wie der Krieg, die Energiekrise. Das war überhaupt nicht in meiner Vorstellung. Dass es vielleicht beruflich mal nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, vielleicht mal arbeitslos werde, denke ich doch mit 18 nicht. Alles wird so super. Dass meine Ehe mal anstrengend wird oder vielleicht so mal kriselt oder vielleicht sogar mal auseinanderbricht. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Jeden Tag das Gleiche machen, auf die Arbeit gehen, da muss man malochen, da muss man Pflichten erfüllen, dann kommt man nach Haus, meckert die Frau, man ist nicht sauber genug, dann kommen die Kinder. Die sind auch immer unzufrieden, was wollen auch noch ein tolleres Fahrrad und noch dies und das und jenes. Und sagst, hey, was ist das denn? Leben mit Jesus? Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Oder? Das ist nicht so der Burner. So nichts von Passion. Hier begeistert von Jesus, unser Motto. Wo ist das in so einer Lebenssituation, wo du zu kämpfen hast, und denkst, ich hätte nicht gedacht, dass mal in der Familie so viele Schwierigkeiten kommen, so viel Spannung, so viel Streit. Oder dass meine Kinder mal nichts von Jesus wissen wollen. Und das verletzt uns schon. Das demotiviert uns schon und enttäuscht uns. Und unsere Sehnsucht, Jesus nahe zu sein, denkt man nicht mal dran. Wie reagieren wir, wenn Jesus sagt, ich bin anders, als du mich gern hättest? Bin nicht der Jesus, der dir alle deine Sehnsüchte, Wünsche und Erwartungen erfüllt. Was dann? Ich habe mir auch die Frage gestellt, was ist so ein bisschen die adäquate Anwendung auf uns heute? Wir sind ja das neutestamentliche Volk Gottes. Und ich habe so den Eindruck, auch wir leben so ein bisschen in der Unterdrückung. Die glorreichen Zeiten des Christentums sind vorbei. Die Werte, die christlichen Werte, die unsere Gesellschaft lang geprägt haben, gehen verloren. Es wird immer antichristlicher, antigöttlicher. Immer mehr Menschen sagen, von Gott will ich nichts wissen. Kirchen gehen ein, Kirchen schrumpfen, Gemeinden, immer weniger Leute, die in die Gemeinde kommen. Und da ist man so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Und dann sucht man den Messias, dann sucht man den Retter. Wer kann uns denn aus dieser Situation wieder befreien und wieder rausholen? Wer kann mir helfen? Und dann gibt's so Profile, wo Leute sagen, hey, wir suchen Leader, wir suchen Führer, die das Christentum wieder groß machen, die nach vorne gehen, die Menschen begeistern, die Gemeinden gründen. Und ich bin der Überzeugung, bei diesem Profil würde Jesus unten durchfallen. Der wird auf dem Radar von Leuten gar nicht mal auftauchen. Er würde die Anforderungen nicht erfüllen. Jesus ist nie einer gewesen, der groß performt hat, der groß auf Instagram gepostet hat, was er alles macht, wo er geheilt hat. Und wir würden ihn wahrscheinlich nicht mal als Pastor hier einstellen, weil er unsere Erwartungen nicht erfüllen würde. Er würde nicht das machen, was wir wollen. Und er würde auch nicht hier da stehen und sagen, was uns gut gefällt in unseren Ohren. Und wichtig ist zu sagen, ich würde mir nicht anmessen zu sagen, wir gehen als neutestamentliches Volk Gottes unbedingt viel besser um als das Volk der Juden damals mit Christus. Da müssen wir uns mal vielleicht auch mal selbst hinterfragen, als Kollektiv, als Gemeinde, hey, was ist für uns eigentlich die Messias-Figur? Wer ist eigentlich die Jesus-Figur für uns? Die Frage, die Palmsonntag aber an dich persönlich stellt, ist diejenige. Wenn ich anders bin, wie du dir es vorgestellt hast, und die deine Sehnsüchte und Wünsche nicht erfülle und vielleicht auch nicht erfüllen werde, dann stellt dir Jesus oder am Palmsonntag die Frage, willst du trotzdem noch eine Beziehung zu mir haben? Willst du mich trotzdem noch besser kennenlernen, wer ich bin? Auch wenn deine Wünsche nicht erfüllt werden, hast du dann noch Leidenschaft für mich und Passion? Jesus ist nicht dein Geschäftspartner. Menschen sagen, ich habe so viel für Gott gemacht, ich habe so viel für Jesus gemacht und gearbeitet. Und was habe ich dafür bekommen? Nichts. Gott hat trotzdem Leid in mein Leben reingelassen. Trotzdem sind meine Träume nicht wahr geworden. Jesus ist nicht dein Geschäftspartner. Du kannst nicht sagen, ich mache das für dich und du machst das für mich. Das ist keine Zweckbeziehung. Christus stellt dir die Frage, ich erfülle nicht deine Erwartungen, deine Sehnsüchte und Wünsche, aber willst du trotzdem eine Beziehung zu mir haben und mich lieben für den, als den, der ich bin, um meiner selbst willen? Der große, bekannte Kirchenvater Augustinus hat da eine sehr, sehr interessante Beobachtung gemacht. Er hat gesagt, in unserem Leben haben wir Dinge, die wir genießen, um seiner selbst willen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir benutzen. Und es gibt Dinge, die wir in unserem Leben genießen und benutzen. So, was heißt das jetzt? Also, zum Beispiel, du hast in deinem Leben eine Sache, von der du glaubst, das macht mich absolut happy. In Englisch heißt das Ultimate Happiness. So zitieren die Augustinus. Und du sagst zum Beispiel, egal was es ist, du sagst, Macht, Geld, Ausleben von meiner Sexualität, Berühmtheit, was auch immer, das ist, was ich haben will. Das ist mein ultimatives Ziel. Wenn ich das habe, bin ich happy. Dann ist das die Sache, wo du sagst, die genieße ich an sich. Wenn du jetzt eine Freundschaft hast, einen Kumpel, dann kannst du sagen, okay, dieser Freund, ja, ich habe eine schöne Zeit mit dem, wir haben die gleichen Interessen und mögen uns, aber den benutze ich auch, um meine Ziele zu erreichen. Du hast einen Ehepartner, du genießt die Zeit mit dem, die Zweisamkeit mit ihm, aber du benutzt ihn natürlich auch, um ja, deine Sehnsüchte zu erfüllen. Und es gibt Dinge, die benutzen wir einfach, um an unser Ziel zu kommen. Zum Beispiel, wenn der Thorsten sagt, ich will jetzt Arnold Schwarzenegger 2 werden, dann wird er sagen, okay, ich mag zwar nicht ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich benutze das, um mein Ziel zu erreichen, Arnold Schwarzenegger 2 zu sein und dann ganz viele Likes zu haben, ja, auf Instagram. Und jetzt sagt Augustinus, wir Menschen, wir sind Wanderer, wir sind Pilger, auf dem Weg zurück zu unserem Schöpfer, wo unsere Heimat ist. Und um dahin zu kommen, benutzen wir jetzt Dinge. Also sagen wir, der Heiko will in Urlaub fahren, dann nimmt er sein Riesenhaus, kleines Haus, dann kommt er damit nicht durch, dann nimmt er ein Moped und dann nimmt er ein Kreuzfahrtschiff. Und dann sagt er auf einmal, oh, dieses Kreuzfahrtschiff, das ist so schön, das gefällt mir so gut, ich glaube, ich bleibe hier. Ich glaube, ich bleibe hier drauf. Dann benutzen wir Dinge und sagen, das Kreuzfahrtschiff, das ist mein ultimatives Ziel, die Happiness, aber du kommst dann nicht mehr, du willst dann nicht mehr zu Hause zu Gott, was eigentlich dein Ziel ist. Und Gott sagt, ich bin dein ultimatives Ziel, ich bin dein ultimatives Glück. Gott sagt, du sollst mich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinem ganzen Verstand. Und warum will Gott das jetzt? Ist Gott ein Egomane, dass Gott sagt, du musst mich lieben? So wie früher Könige und Kaiser, ihr müsst mich anbeten, größenwahnsinnig, egoistisch. Gott will dir das Beste geben. Gott will dich beschenken. Gott will dir das Beste geben. Und was ist das Beste, was es gibt? Was ist das Beste, was es gibt? Das Beste, was es gibt, ist Gott selbst, seine Person und seine Gegenwart. Und wenn wir manchmal sagen, mein ultimative Happiness ist, keine Ahnung, dies oder das oder jenes in diesem Leben, dann sagt Jesus manchmal, das nehme ich dir jetzt weg oder lässt es kaputt gehen und steht da und sagt, hey, ich erfülle dir nicht die Wünsche in deinem Leben, die du haben willst, weil dann bist du satt. Du hast kein Interesse mehr, mich besser kennenzulernen. Und er steht da mit offenem Mund und sagt, komm zu mir, meine Gegenwart ist das Beste. Mich besser kennenzulernen, nah an mir zu sein, das ist das ultimative Glück, das ist die ultimative Happiness. Und das ist die Frage. Vielleicht sitzen manche hier und sagen, ach ja, Gott erfüllt ja meine Erwartungen nicht, weil die sind ja auch viel zu hoch, die sind so auch viel zu groß. Ja, wir müssen ja bescheiden sein. C.S. Lewis, der bekannte Literaturprofessor aus Oxford, der hat dazu ein schönes Zitat und er sagt, wenn wir uns nämlich ansehen, wie unverschämt viel Belohnung uns versprochen wird und wie atemberaubend in den Evangelien der verheißene Lohn ausfällt, sieht es doch ganz so aus, dass unser Herr unsere Sehnsüchte nicht als zu stark, sondern als zu schwach empfindet. Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. Und ich glaube, das stimmt. Sobald es uns im Leben, wenn es uns im Leben gut geht, was habe ich für eine Sehnsucht, ein Bedürfnis, näher an Jesus dran zu sein? Meine Beziehung mit ihm intensiv auszuleben. Für was? Brauche ich nicht. Kommt Leid in mein Leben und laufen Dinge nicht so, wie ich es mir vorstelle, bin ich eingeschnappt. Dann habe ich auch irgendwie, sage ich, oh, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht von Christus. Nee, ich habe nicht so die Passion, ich habe nicht mehr so die Leidenschaft. Wir sind zu schnell satt und wollen nicht mehr. Und wir sind wie Kinder, sagt er, die mit Matschkuchen im Slum spielen. Für uns ist das Größte, die Dinge in dieser Welt, die aufgezählt haben. Wir können uns nicht vorstellen, dass es besser ist, sich auf die Beziehung mit Christus zu fokussieren, als auf die ganzen Dinge, wo wir denken, die machen uns glücklich, die machen uns happy. Mir passiert das auch, mich hat das auch sehr getroffen. Man macht für die Gemeinde viele Sachen, hat Termine, Aufgaben, dies und das, aber mach es ohne Jesus. Mach es ohne aufzustehen, zu sagen, Jesus Christus, heute will ich dich besser kennenlernen. Machen einfach Dinge, gehen drauf los. Wir denken, Jesus, weiß ich doch, wer das ist, kenne ich doch. Was der für mich gemacht hat, weiß ich doch alles. Christus ist unerschöpflich. Wir werden nie umfassend ihn kennenlernen. Und der Apostel Paulus sagt in Philipper 3, Vers 8 bis 10, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und Jesus selbst sagt in Johannes 17, Vers 3, und das ewige Leben zu haben, ewiges Leben ist kein Zeitbegriff. Ewiges Leben bedeutet im Neuen Testament ein Leben von göttlicher Qualität. Leben von göttlicher Qualität zu haben, heißt dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. In unserer Geschichte beim Einzug in Jerusalem hat Jesus die Hoffnungen der Menschen enttäuscht. Er war nicht der, den sie sich gewünscht haben. Vielleicht geht es dir auch so. Jesus ist nicht der gewesen, den du dir gewünscht hast. Hat nicht so gehandelt. Aber in Wahrheit hat Christus die Erwartungen weit übertroffen. Er hat nicht nur den Thron Jerusalems bestiegen, sondern den Thron des ganzen Universums. Und hat was gemacht, was die Menschen sich gar nicht vorstellen konnten, was sie gar nicht sehen konnten. Aber er stellt die Frage, gehst du mit mir nach Jerusalem, nicht nur, wenn ich bejubelt werde, wenn es schön ist, sondern gehst du mit mir auch weiter, gehst du mit mir auch ins Tal des Leids, in die Karwoche, wenn ich ausgepeitscht werde, wenn ich angeklagt werde, wenn ich gekreuzigt werde. Und dann erlebst du auch die Auferstehung mit mir mit. Und Jesus stellt dir heute die Frage, darf ich anders sein, als du dir es vorstellst? Darf ich der sein, der deine Hoffnungen nicht erfüllt? Und wenn wir sagen, ja, ich will auch eine Beziehung zu dir haben, ohne irgendeine Verzwecklichung, ich will dich besser kennenlernen, weil ich weiß, das ist mein großes Endziel, dann wird Jesus die Erwartungen, die du hattest, übertreffen. Glaubst du das? Glaubst du das? Darf Jesus anders sein, als du dir das vorstellst? Die Antwort liegt bei dir persönlich.